Ja, Günther hat schon darauf hingewiesen und ich denke, auch wenn jemand nichts mit Religion am Hut hat, sollte er es in der Zwischenzeit mitgekriegt haben, dass es 500 Jahre Reformation gibt. Und ich muss mal schauen, warum das nicht geht. Jetzt. 500 Jahre Reformation, das ist ja in allen Medien. Das gibt Briefmarken jede Menge, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in den Nachbarländern, Polen oder sogar Estland oder Island und hier Ungarn. Und nicht nur in Europa, sondern sogar bis Afrika hat sich das rumgesprochen. Hier, das ist Guinea-Bissau oder die Zentralafrikanische Republik. Sie alle feiern oder weisen darauf hin, auf die Reformation, auf die 500 Jahre. Und in dem Zusammenhang haben auch manche ein bisschen Latein gelernt, weil man diese Sachen jetzt immer auch auf Lateinisch hört. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus und Soli Deo Gloria. Und wie Günther schon gesagt hat, wir haben eine Predigt gehört über Sola Gratia von Christian vor 3 Wochen. Und dann von Martin Sola Fide, allein durch den Glauben. Und dann Solus Christus wieder von Christian. Es gäbe noch Soli Deo Gloria, das dann sehr bekannt geworden ist durch verschiedene Komponisten. Johann Sebastian Bach hat bekanntlich alle seine Werke damit unterschrieben. Soli Deo Gloria. Aber wie gesagt, heute haben wir Sola Scriptura, allein die Schrift. Und in unserem Programmheft, da steht dann als Text 2. Timotheus 3,16, der auch sehr passend wäre. Aber darüber habe ich mal vor 9 Jahren hier gepredigt. Und ich wollte das Risiko nicht eingehen, um zu sehen, wer sich alle daran erinnern kann. Und dass ich die Predigt einfach zweimal halte. Hätte viel Zeit gespart. Aber ich habe mich dann entschieden, einen anderen Text zu nehmen. Und zwar nur einen Vers aus 1. Thessalonicher 2,13. Und dort heißt es, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Wenn wir über die Bibel nachdenken, dann ist die entscheidende Frage, ist die Bibel das Wort Gottes an oder auch über uns Menschen oder das Wort von Menschen über Gott? Daran entscheidet sich alles. Wenn es nur das Wort von Menschen über Gott ist, dann ist es nicht mehr wert als irgendein anderes Buch, was irgendjemand geschrieben hat, auch wenn er es über Gott geschrieben hat. Aber wenn es das Wort Gottes an Menschen ist, dann macht das einen sehr großen Unterschied. Und das ist, was eben Paulus hier behauptet in seinem Brief. Zweimal sagt er hier, dass er das Wort Gottes verkündigt hat. Es ist also aus seiner Sicht das Wort Gottes. Nun, wie gesagt, das sagt auch dieser vorgeschlagene Text in 2. Timotheus 3,16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, inspiriert, ausgehaucht eigentlich. Und Petrus sagt was Ähnliches. Er sagt, vor allem aber sollt ihr begreifen, dass die prophetischen Worte der Schrift niemals von den Propheten selbst stammten oder aus ihrem eigenmächtigen Willen hervorgingen, prophetisch zu reden. Es war der Heilige Geist, der die Propheten dazu trieb, von Gott zu sprechen. So, damit ist eigentlich klar, was gemeint ist mit allein die Schrift. Allein die Schrift heißt natürlich nicht, dass wir nur die Bibel lesen dürfen und sonst nichts. Es heißt auch nicht, dass nur in der Bibel Wahrheit ist und sonst keine Bücher die Wahrheit enthalten. Aber es ist das einzige Buch, das göttliche Autorität hat. Das einzige Buch, das uns in Glaubensfragen sagen kann, wie wir zu Gott kommen und wie wir ihm gefallen können. So schreibt eben Paulus in dem Vers vor dem 2. Timotheus 3,16 an Timotheus, von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden, Und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Das ist, was die Heilige Schrift kann. Sie kann uns weise machen, dass wir die Rettung annehmen. Nun, zu Luthers Zeit, als er Sola Scriptura sagte, dann war der Kontext natürlich, dass damals und ja immer eigentlich heute noch in der katholischen Kirche die offizielle Lehre ist, dass die Tradition und die Aussagen des Papstes neben der Bibel stehen oder in manchen Fällen eben sogar über der Bibel. Nun, ich denke, dass das für die meisten von uns kein Thema ist und dass wir da der Meinung sind, dass es etwas gibt, was gleichwertig oder mehr ist als die Bibel. Und von daher gesehen scheint allein die Schrift heute nicht mehr so wichtig zu sein. Aber ich denke, es gibt eine neue Bewegung oder es gibt ja, neue Strömungen, die das Thema wieder aktuell machen. Denn jetzt ist die Frage nicht mehr, ob es etwas über der Bibel gibt, aber es gibt immer noch die Frage, ob es etwas Zusätzliches gibt. Denn, und das ist in manchen Kreisen so, dass es dann zusätzliche Offenbarungen gibt, dass die Bibel nicht mehr ausreicht, dass die Bibel eben nicht mehr alles ist, was wir brauchen, sondern dass wir zusätzliche Offenbarungen brauchen. So, die Frage ist heute für uns nicht, ob wir an die Irrtumslosigkeit und die Unfehlbarkeit der Bibel glauben, sondern glauben wir noch, dass sie ausreicht, dass wir alles darin haben, was wir für unser geistliches Leben brauchen. Aber weil es eben nur die Bibel, Gottes Wort ist, reicht sie aus. Wir brauchen keine zusätzlichen Offenbarungen. In der Bibel sagt uns Gott alles, was wir wissen müssen, für wie wir zu ihm kommen können, wie wir ihm gefallen können und so weiter. So, Paulus sagt also, dass Gott gesprochen hat, dass das Wort Gottes gekommen ist. Okay, ich sehe hier, was das Problem ist, dass er nicht weitermacht. So, jetzt hoffentlich. Ja, das Wort Gottes, sagt er. Aber er sagt dann auch, dass dieses Wort Gottes von ihm verkündet worden ist. Dass das Wort Gottes durch Menschenwort gekommen ist. Und ja, das nennen wir Inspiration. Von Menschen geschrieben und trotzdem Gottes Wort. Das ist ja, wo viele, die Jesus oder Gott nicht persönlich kennen, stolpern. Und dann immer sagen, es ist ja von Menschen geschrieben. Ja, natürlich ist es von Menschen geschrieben, es ist nicht vom Himmel gefallen. Aber Paulus sagt trotzdem, obwohl er es verkündet hat, ist es das Wort Gottes. Gott redet also durch Menschen und durch Paulus damals und heute eben durch das geschriebene Wort. Aber er redet nicht nur durch Menschen, sondern er redet natürlich auch zu Menschen. Und er sagt von den Thessalonichern, dass sie das Wort empfangen haben und dass sie es aufgenommen haben. So, das ist ja normale Kommunikation. Jemand spricht, jemand anders hört und hoffentlich stimmt das mehr oder weniger überein, was der eine gemeint hat und dass das richtig beim anderen angekommen ist. Aber hier geht es um mehr als um nur normale menschliche Kommunikation. Sondern hier passiert etwas im Hintergrund, was man vielleicht auf den ersten Blick so gar nicht sieht, aber was eben ganz entscheidend ist, dass es eben nicht nur ein menschlicher Vorgang war, sondern dass sie das Wort Gottes als Wort Gottes aufgenommen haben, das hat Gott getan. Woher wissen wir das? Wie ist das passiert? Nun, er sagt ja, sie haben es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, nämlich als Gottes Wort. Daraus kann man jetzt noch nicht unbedingt sehen, dass da Gott damit was zu tun hat, sondern könnte man denken, dass er einfach so überzeugend war oder was immer. Aber wir wissen vom Anfang her, dass es Gott war. Denn Paulus dankt Gott unablässig dafür. Und wenn das nicht Gott gemacht hätte, dann kann man nicht Gott danken, sondern man kann nur Gott danken, wenn Gott etwas getan hat. Und das ist ein Geheimnis in dieser Schrift, dass Gott in und durch diese Schrift wirkt und ja, in unserem Leben wirkt. Dafür dankt er. Das braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist so ähnlich wie Petrus bekennt, dass Jesus der Christus ist. Und Jesus sagt ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Es hat nichts mit menschlicher Klugheit zu tun. Ich habe Staatsfeiertag einen Vortrag in Saalfelden gehalten und da waren eben auch Nicht-Christen dabei. Und dann kam einer hinterher und hat sich unheimlich aufgeregt, weil ich angeblich behauptet habe, dass er dumm ist, weil ich zitiert habe von 1. Korinther 1, 18, das Wort vom Kreuz ist Torheit denen, die verloren gehen. Aber ich habe dazu gesagt, es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Und es stellte sich dann raus, dass er sich noch auf was anderes bezog, was jemand anders ihm dann im Privatgespräch gesagt hat, nämlich die Toren sprechen in dem Herzen, es ist kein Gott. Das hatte ich also nicht gesagt. Aber ja, war dann ein interessantes Gespräch. Aber ja, es braucht tatsächlich nicht nur Intelligenz, sondern es braucht, dass dieses Wirken Gottes, dass der Vater es uns offenbart, dass der Heilige Geist uns hineinführt in dieses Wort. Und deswegen betet der Psalmist zum Beispiel, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Oder Paulus betet für die Epheser, dass Gott ihnen die Augen öffnet, dass wir diese Herrlichkeit in seinem Wort sehen. Die Thessalonicher haben also das Wort des Paulus als Gottes Wort angenommen, weil Gott das in ihnen bewirkt hat. Und für dieses Annehmen gibt es dann noch ein anderes Wort, nämlich Glaube. Weil sie es angenommen hat, sagt er, dass sie gläubig sind. Und das kommt natürlich wieder aus dem Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. So biblischer Glaube ist begründet im Wort Gottes. Glaube ist immer eine Reaktion auf das Wort Gottes. Man hört manchmal die Aussage, du musst einfach glauben. Es ist natürlich, tut mir leid, aber es ist einfach Unsinn. Man kann nicht einfach glauben, das geht nicht. Sondern Glaube ist immer eine Reaktion auf etwas. Und wenn ich also zum Beispiel keine Verheißung habe in der Bibel, dann kann ich noch so viel glauben. Und der Glaube ist nicht begründet. Er stützt sich auf nichts. So müssen wir uns also an das Wort halten und unser Glaube ist in der Schrift begründet. Aber dann geht Paulus noch einen Schritt weiter. Und nicht nur, dass sie das Wort Gottes, dass sie sein Wort als Wort Gottes angenommen haben und dass Gott das bewirkt hat und dass sie dadurch gläubig geworden sind, sondern er sagt noch weiter, dieses Wort ist gegenwärtig, ist wirksam in euch. Das Wort Gottes ist wirksam. Das sagt natürlich auch Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das bewirkt das Wort Gottes in uns. Deswegen ist es manchmal nicht angenehm, weil es eben aufdeckt, weil es uns zeigt, wer wir wirklich sind. Aber das ist ja die Voraussetzung für Veränderung. Wenn der Arzt eine Diagnose stellt, dann ist es nicht angenehm, die Diagnose zu hören, aber es ist die Voraussetzung für die richtige Behandlung. Und so ist es auch hier, dass Gott durch sein Wort Dinge in unserem Leben aufdeckt und dann aber auch sie verändern kann. Dieses Wort bewirkt etwas. Nun, was hat es bei den Thessalonichern bewirkt? Das sagt er dann im nächsten Vers. Ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Das Wort Gottes hat Verfolgung bewirkt, dass sie leiden mussten. Aber darin sieht man jetzt ja noch nicht, dass hier Gott am Wirken war und am Werk war, sondern die Frage ist, wie haben sie gelitten? Denn das macht den Unterschied. Und das sagt Paulus uns hier nicht, weil er es am Anfang des Briefes schon gesagt hat und er braucht sich nicht wiederholen. Er sagt in Kapitel 1, Vers 6, ihr seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. Das kann nur das Wort Gottes bewirken. Freude im Leid, Freude in Anfeindungen, Freude in Verfolgung, das kann die Welt nicht verstehen, weil sie eben die Wirkung dieses Wortes nicht kennt. Gott wirkt also auch in unserem Leben durch sein Wort, wenn wir es selber lesen oder hoffentlich auch in Predigten oder Bibelstunden oder wo immer wir mit seinem Wort konfrontiert werden. Aber das tut er eben nicht nur ganz allgemein, sondern das tut er dann auch in ganz speziellen Situationen, vor allem wenn wir in Versuchungen kommen. Nun, die Versuchung Jesu ist ziemlich bekannt, wie er die drei Versuchungen abwehrt, indem er jedes Mal sagt, es heißt in der Schrift. In der Schrift heißt es aber auch. Und weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift. Er kann durch das Wort Gottes die Versuchung, der Versuchung widerstehen. Nun, zugegeben, nicht jede Versuchung oder nicht auf jede Versuchung haben wir gleich einen Vers parat. Vor allem, wenn sie so aus heiterem Himmel kommt oder so unerwartet oder was immer. Aber es gibt ja auch Versuchungen oder Kämpfe, wo wir langfristig damit kämpfen. Und da, denke ich, macht es einen Unterschied, wenn wir uns mit dem Wort Gottes wappnen. Wenn ich mich zum Beispiel vor gewissen Situationen fürchte und ja immer wieder mich damit herumplage, dass ich mich nicht traue oder ja, dass ich Angst habe. Wenn ich dann mir Jesaja 41 nehme und dort sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Dann habe ich eine Verheißung. Dann habe ich ein Fundament, auf das ich mich stützen kann und von dem ich ausgehen kann und sagen kann, Herr, du sagst, dass du meine Hilfe bist. Du sagst, dass deine Entscheidung feststeht. Du sagst, dass du mir hilfst. Und deswegen kann ich mit dieser Gewissheit in diese Situation hineingehen, vor der ich vielleicht Angst habe. Oder wenn wir in Gefahr stehen, unzufrieden zu sein mit irgendwas, wenn wir sehen, was der Nachbar hat oder was immer es sein mag. Wenn wir dann Hebräer 13, Vers 5 lesen, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Das ist eine Zusage Gottes und gleichzeitig eine Aufforderung, dass wir eben uns begnügen lassen mit dem, was wir haben. Dass wir zufrieden sind. Denn wenn wir nicht zufrieden sind, dann ist das ja eigentlich ein Angriff gegen Gott. Damit sagen wir ja, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er uns nicht genug gegeben hat. Und wir können also in diesen Situationen, im Alltag mit dem Wort Gottes umgehen und es bewirkt etwas in unserem Leben. Und wir können Gott beim Wort nehmen und wir können es ihm sogar vorhalten, wie der Psalmist es tut in Psalm 27, Vers 8. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Ein Gebet, das ich öfter bete, weil ich das Gefühl habe, Gott ist weit weg und Aber dann kann ich sagen, nein, ich suche dein Antlitz, weil du das gesagt hast. Wir sollen dein Antlitz suchen. Und deshalb suchen wir es. So allein die Schrift, weil es keine andere geistliche Autorität gibt. Und weil Gott nur in seinem Wort seine Liebe offenbart. Weil nur sie uns den Weg zur Rettung zeigt, wie Paulus dem Timotheus geschrieben hat. Wir verdanken Luther und Gutenberg, dass wir dieses Wort haben in unserer Sprache, dass wir es lesen können, dass wir jederzeit darauf zugreifen können, dass wir darin forschen können, dass wir darin Trost finden, Korrektur und ja, ewige Rettung. Aber es gibt noch 1700 bis 1800 Völker, die keinen einzigen Vers der Bibel in ihrer Sprache haben. Und ja, wenn wir feiern, dass wir seit 500 Jahren das Wort Gottes haben, dann ja, ist das Grund zum Feiern. Aber was ist mit all denen, die noch immer keinen Zugang haben? Die eben nicht das Wort, die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Sie haben diesen Zugang noch nicht. Und das sind jetzt nicht nur Zahlen, ich meine, wir sind an Zahlen gewöhnt, die uns nichts mehr sagen, 1700, 1800, sondern das sind Menschen. Menschen, die auf eine Ewigkeit zugehen, ohne die frohe Botschaft zu kennen, ohne Gott in seinem Wort begegnet zu sein. Und das ist das Problem. Das Problem ist, sagt Jesus, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Deswegen warten immer noch 1700 Völker auf das Wort Gottes, weil es wenige Arbeiter gibt. Das ist das Problem. Die Frage ist, was ist die Lösung? Und die Lösung gibt er gleich im nächsten Vers. Die Lösung ist jetzt zuerst nicht, geht, würden wir vielleicht erwarten. Wenn wir an Mission denken, denken wir immer an geht hin in alle Welt. Nein, Mission fängt nicht mit Gehen an, sondern Mission fängt mit Gebet an. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Sind wenige Arbeiter? Deswegen fordert Jesus seine Jünger auf, zu beten, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet. Ich war mal auf einer Konferenz in Klagenfurt, da hat der Redner die Leute herausgefordert und hat gesagt, betet nicht nur allgemein, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet, sondern betet konkret. Betet, Herr, sende jemand aus unserer Gemeinde. Dann sagt er dazu, und wenn ihr das nicht könnt, dann betet wenigstens, Herr, sende jemand aus der Nachbargemeinde. Und ich werde der Nachbargemeinde das Gleiche sagen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich denke, es stimmt. Es ist leicht, allgemein zu beten. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. So nach dem Motto, Herr, segne alle Missionare, wo immer sie sind. Nein, wir dürfen und sollen konkret beten. Und da habe ich heute eine andere Herausforderung für euch. Und das ist eben nicht nur, das könnt ihr auch beten, Herr, sende jemand aus unserer Gemeinde. Haben schon lange niemand mehr gesandt, vor allem nicht langfristig. Aber wir können auch für eines von diesen Völkern beten. Eben nicht nur allgemein, Herr, sende Arbeiter zu diesen 1700 Völkern, sondern zu einem bestimmten Volk. Zum Beispiel zu den Nunu in China oder den Banya in Indonesien oder den Masalit im Sudan oder den Kim Moon in Vietnam. Es gibt also diese Gebetskarten, wo man Informationen über diese Völker hat, über ein Volk, in welchem Land sie wohnen, wie viele Sprecher es gibt, was ihre Hauptreligion ist. Und die letzten drei sind immer gleich. Wenig erreicht, 0 bis 2% Gläubige, wobei es meistens Richtung 0 ist und nicht Richtung 2, denn 2 ist schon ziemlich viel. Und dann vor allem am Schluss, Übersetzung ist nötig. Wir wissen, dass sie keine andere Sprache genug beherrschen, um das Wort Gottes zu verstehen. Deswegen brauchen sie eine Übersetzung. Nun, das wäre also eine Einladung, für eines dieser Völker zu beten. Wenn man rausgeht rechts, liegen solche Karten auf und Da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, eine nehmen. Und hier unten, das letzte ist Information über ein bibelloses Volk, für das ich regelmäßig beten kann. Und dann natürlich auf der Rückseite den Namen draufschreiben, könnt ihr mir ins Postfach legen oder mit der Post schicken, was immer. Und ich schicke euch dann ein so ein Volk zu. Ich muss dazu sagen, das ist nicht leicht. Das sind wir nicht gewohnt. Da haben wir keine Vorbilder. Sondern wenn wir ehrlich sind und unsere eigenen Gebete anschauen, dann beten wir meistens für Dinge, die uns betreffen. Wir beten für unsere Familie, für unsere Gesundheit, für unsere Arbeit, hoffentlich für unsere Gemeinde. Aber für ein Volk da irgendwo in Indonesien, von dem wir noch nie gehört haben, das sind wir nicht gewohnt. Und es geht ja hier nicht nur darum, dass wir einmal beten, sondern es geht darum, dass wir anhaltend beten, bis das Gebet erhört ist. Nun, es kann natürlich sein, dass wir das hier gar nie erfahren, sondern dass wir das erst in der Ewigkeit erfahren. Und das macht es auch nochmal schwer. Ja, denn wenn wir gleich nächste Woche hören würden, dass Gott das Gebet erhört hat, dann wäre es ja auch wieder viel leichter. Aber nein, Gott erwartet hier auch, dass wir anhaltend beten. Und es gibt ein Beispiel dafür, die Tira im Sudan. Da haben in den USA zwei Studenten angefangen, für die Tira zu beten. Das war, glaube ich, in den 80er Jahren irgendwann. Und dann ein paar Jahre später hat ein Ehepaar die Information gekriegt über die Tira und hat angefangen, für die Tira zu beten. Und dann nochmal ein paar Jahre später hat ein drittes Paar angefangen, für die Tira zu beten. Und dann hat wirklich in den USA erfahren, dass jemand angefangen hat, für die Tira die Bibel zu übersetzen. Und sie wollten diesen jungen Mann ermutigen und haben ihm die Daten geschickt, haben gesagt, im Mai 86 haben die zwei Studenten angefangen, für die Tira zu beten. Und dann ein paar Jahre später mit genauem Datum haben die zwei angefangen und die dritten haben angefangen. Was er zurückgeschrieben hat, hat sie etwas überrascht. Er schrieb zurück, als die ersten zwei anfingen zu beten. Genau in dem Monat bin ich zum Glauben gekommen. Als die zweiten anfingen zu beten, genau in dem Monat habe ich angefangen, Theologie zu studieren. Und als die dritten angefangen haben zu beten, genau in dem Monat habe ich angefangen, Bibelübersetzungstheorie zu studieren. Das wird natürlich nicht immer so sein. Aber es zeigt, ja, Gott erhört Gebet. Und selbst wenn wir das nicht erfahren, hier, in der Ewigkeit werden wir es erfahren. Und das ist eines der wenigen Gebete, wo wir hundertprozentig sicher sein können, dass Gott es erhört. Denn Johannes hat ja schon Menschen gesehen vor dem Thron Gottes aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Nationen und aus allen Stämmen. Und manche sagen dann, ja, warum soll ich denn dann noch beten, wenn es eh schon klar ist? Nein, es ist richtig. Das ist das Problem der Souveränität Gottes und unseres freien Willens. Das gehört zusammen. Gott hat nicht nur geplant, dass jemand von den Kumbe Waha in Indonesien, für die ich bete, dass jemand vor seinem Thron stehen wird, sondern er hat auch geplant, wie das passieren wird. Nämlich, indem ich und nicht nur ich, sondern auch andere dafür beten, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet. Und er hat geplant, wer gehen wird. Und so passt alles zusammen. Wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. So wenn uns allein die Schrift wirklich wichtig ist, dass es in unserem Leben etwas bewirkt hat, dann kann es uns nicht egal sein, dass es noch 1700 Völker gibt, die keinen einzigen Vers haben, sondern dann dürfen wir mit einstimmen mit vielen anderen und Gott anflehen, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir müssen bekennen, dass wir es oft als selbstverständlich nehmen, dass wir dein Wort haben. Weil wir es schon so lange haben, dass wir uns nicht erinnern können, wie es war, als es nur in Latein existierte bei uns. Und deswegen sind wir dann oft gleichgültig und freuen uns nicht mehr über dein Wort wie jemand, der eine große Beute macht. Und so bitten wir dich, dass du neu in uns das bewirkst, dass wir dein Wort aufnehmen mit Freuden und dass es in unserem Leben etwas bewirken kann, uns verändern kann, damit du verherrlicht wirst. Damit die Leute, die dein Wort nicht lesen, aber die uns lesen, wie Paulus sagt, wir sind ein Brief Christi, dass sie dann dadurch sehen und erkennen, wer du bist, dass Menschen auch bei uns noch gerettet werden. Und wir bitten dich für diese Völker, dass du Arbeiter in deine Ernte sendest, damit auch sie die frohe Botschaft hören, damit auch sie erleben, dass sie allein durch die Schrift den Weg zu dir finden und gerettet werden können. Amen.